Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Jörn Keller, Bürgermeister der Samtgemeinde Sittensen. Er weiß, wie man ein Schiff für den Ernstfall versichert, wenn der Motor ausfällt, ein Leck entsteht, Ladung im Sturm verloren geht oder eine Ölkatastrophe droht. Er hat mit großen Reedereien verhandelt, Lösungen gefunden und dafür viele Länder besucht. Er lebt in Sittensen und sagt, dort wo ich lebe, will ich die Sachen bewegen. Ich bin Olaf Brinkmann und ich begrüße Jörn Keller bei Mensch Bürgermeister. Herr Keller, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Brinkmann.
Herr Keller, Ihr früherer Beruf, ich habe gerade davon gesprochen, der klingt für viele ziemlich ungewöhnlich. Wie wird man jemand, der Schiffe versichert?
Das war im Prinzip Zufall. Ich habe damals meine Ausbildung bei der Allianzversicherung gemacht. Und dann bin ich schon während der Ausbildung in diesen Bereich reingekommen und wollte dann da auch nicht wieder raus, weil das so unfassbar interessant und vielseitig war. Und deshalb bin ich über 20 Jahre dabei geblieben.
Das waren jetzt keine kleinen Segelboote, ne?
Das waren schon richtige Schiffe. Also so wie man sie aus dem Hamburger Hafen kennt.
Ja.
Containerschiffe, Tanker, Passagierschiffe, also das ganze Programm.
Spannend. Was hat diese Arbeit mit Ihnen gemacht? Also jetzt nicht fachlich, sondern persönlich.
Die hat mich zum Schluss komplett an die Grenzen gebracht.
Mhm.
Das muss ich so ehrlich sagen. Am Anfang war das total super. Das war so vielseitig und interessant. Man hat unglaublich viele Leute kennengelernt. Und das ist, was es vor allen Dingen interessant gemacht hat, war diese Internationalität. Ich hatte, als ich anfing, hatte ich mein Schulenglisch. Und das ist so viel besser geworden, dass über die Jahre auch, dass es mir dann nach wenigen Jahren überhaupt nicht mehr schwer gefallen ist, mich fließend auf Englisch zu verständigen, also mündlich und auch schriftlich.
Hm.
Das hat mir insgesamt ganz viel gebracht für mein ganzes Leben, den Horizont erweitert. Aber ich habe zum Ende hin gemerkt, Mensch, du kommst hier an die Grenzen.
Inwiefern?
Das war der relativ hohe Stresslevel.
Mhm.
Den gibt's in meinem Job jetzt auch. Also der Stresslevel ist gleich geblieben.
Ja.
Aber dieses ewige Wegsein von zu Hause, das hat mich wirklich an die Grenzen gebracht. Also die Familie nur wenig zu sehen. Und der Sinn des Ganzen. Also die Frage, was mache ich hier überhaupt? Wem bringt das eigentlich was, außer meinem Konto?
Ja.
Was habe ich davon, innerlich? Also die innerliche Zufriedenheit hat zum Schluss auch sehr gelitten.
Aber Sie haben extrem viel über den Tellerrand geschaut. Was bedeutet dieser Blick über den Tellerrand heute für Sie?
Ist für mich total wichtig in meinem jetzigen Beruf, weil sie ganz oft auch andere Perspektiven einnehmen müssen. Es ist ja nicht so, dass so ein Bürgermeister sagt, jetzt geht's links oder rechts rum und dann passiert das auch. So soll es ja nicht sein, so möchte ich das auch nicht. Sondern sie müssen sich natürlich auf andere Leute einstellen. Und in den ganzen Gesprächen und Verhandlungen, die ich damals geführt habe in meinem vorherigen Beruf, kommt mir das schon sehr zugute, dass ich mich auf verschiedene Perspektiven einstellen kann.
Woran merken Sie denn, wie Ihr Gegenüber tickt? Das lernt man dabei wahrscheinlich, ne?
Das lernt man. Es bleibt am Ende, jedenfalls aus meiner Sicht, aber immer auch Bauchgefühl.
Mhm.
Sie müssen einfach, das mache ich zumindest, ich vertraue da auf mein Bauchgefühl. Wenn ich jemanden Neues treffe, versuche ich die Stimmung, die Schwingung aufzunehmen und mich auch darauf dann einzustellen. Also Sie können sich vorstellen, es gibt relativ häufig auch Leute, die wollen sich über irgendwas beschweren.
Mhm.
Also irgendwas läuft nicht in der Kita oder Sonstiges. Und dann ist es erstmal wichtig, auf eine Ebene zu kommen und das Emotionale da so ein bisschen rauszunehmen. Und das habe ich früher gelernt. So ein Eigentümer einer Reederei, der tickt ja auch immer anders. Und das waren relativ häufig schon noch Menschen vom alten Schlag.
Mhm.
Die waren nicht immer freundlich. Und dann hat man am Anfang erstmal versucht, auf eine normale Ebene zu kommen, einfach auf Augenhöhe zu kommen. Und wenn einem das gelungen ist, hat man auch vernünftige Gespräche geführt. Und jetzt ist es auch so, ich muss mit den Bürgern auf Augenhöhe kommen, damit wir vernünftig miteinander sprechen können.
Und wie schaffen Sie das bei Menschen, die was völlig anderes wollen als Sie?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich kann Ihnen schon mal so viel verraten, das klappt nicht immer.
Ja.
Das ist auch mal sicher. In vielen Fällen aber schon. Und ich versuche das immer auch mit einer großen Portion Freundlichkeit und Verständnis, weil ich natürlich die Leute verstehe, wenn sie ein Anliegen haben und das vorbringen und auch dann sauer sind, dann kann ich das schon verstehen. Und meistens mit dieser Mischung aus Freundlichkeit und Verständnis klappt das schon.
Jetzt schauen wir mal auf die Gemeinde. Beschreiben Sie doch mal Sittensen für jemanden wie mich, der Ihre Gemeinde bisher noch nicht kennt.
Ja, Sittensen ist total toll. Das kann ich schon mal als ersten Satz vorweg sagen. Es ist wirklich herrlich hier. Also Sittensen, eigentlich ist es eine sogenannte Samtgemeinde. Das aber hier zu erklären, also das ist ein Zusammenschluss von 9 Mitgliedsgemeinden. Mhm. Und Sittensen liegt genau zwischen Hamburg und Bremen. Sind 60 in die eine, 60 Kilometer in die andere Richtung. Mit einem Autobahnanschluss. Und das führt dazu, dass wir hier wirtschaftlich eine sehr gute Lage haben. Also Unternehmen wollen hierher, weil die Anbindung so gut ist. Also wirtschaftlich stehen wir gut da. Mhm. Wir haben in dieser Gegend so 11.500 Einwohner. Und jede einzelne Mitgliedsgemeinde hat ihren eigenen Charakter. Sittensen ist dabei der größte Ort. Der hat bisher mehr als 6.000 Einwohner. Und alles ist hier. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben 2 Grundschulen. Wir haben eine weiterführende Schule. Sie können hier vor Ort Abitur machen. Diese weiterführende Schule hat 1.200 Schüler. Das ist eine der größten Schulen im Landkreis. Mhm. Wir haben zum Glück immer noch eine gute allgemeinärztliche Versorgung. Wir haben hier insgesamt 8 Kindertagesstätten. Hier muss also genau niemand auf irgendeiner Warteliste auf einen Platz warten. Mhm. Stand heute. Das war in den letzten Jahren auch immer so. Wir haben keine Wartelisten. Und wir sind hier in der Natur. Also für die Erholung, ob es nun ein See ist, der mitten in Sittensen ist, der sogenannte Mühlenteich, oder Wälder drumherum oder sogar ein Moor. Wir haben das Tister Bauernmoor, das hier gleich um die Ecke ist. Mhm. Also wenn Sie in der Stadt arbeiten wollen, aber das Landleben genießen wollen, dann ist das hier genau das Richtige.
Was macht Sittensen denn für Sie so besonders?
Also ich komme ja aus Sittensen, genauer gesagt komme ich aus einer Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde, nämlich aus Lengenbostel. Das ist ein sehr kleiner Ort. Mhm. Und ich fühle mich einfach verbunden. Und das, was für mich das Leben hier lebenswert macht, ist, wir haben ein unfassbar großes ehrenamtliches Engagement vor Ort. Das drückt sich einmal in den Sportvereinen aus, die wir hier haben. Also fast jedes Dorf hat seinen eigenen Sportverein. Wir haben den VfL Sittensen mit über 2.000 Mitgliedern. Das ist auch landkreisweit einer der größten Vereine. Mhm. Und wir haben hier eine sehr große Kirchengemeinde, die unglaublich aktiv ist in der niedersächsischen Landeskirche. Und das ehrenamtliche Engagement, also dass Menschen anderen Menschen hier vor Ort helfen, das wird hier noch richtig groß geschrieben. Und das ist ein Faktor, der das für mich hier so besonders macht.
Genau, Sie sagen ja auch von sich selber, Sie sind Eingeborener. Was heißt das für Sie?
Dass ich hier aufgewachsen bin, das definiert für mich das Wort Eingeborener. Ich bin hier aufgewachsen und obwohl ich eine Zeit lang auch woanders gewohnt und gelebt habe, bin ich wieder zurückgekommen, weil ich sage das immer, ich trage die Gegend hier in meinem Herzen. Also das, was das hier alles ausmacht, ist tief in mir verankert und das macht das Eingeborenen-Dasein aus meiner Sicht aus.
Was treibt Sie denn persönlich an, für Ihr Amt, aber auch privat?
Als ich damals mich beworben habe für den Posten, habe ich immer gesagt, dass meine Motivation ist, dass ich vor Ort mithelfen möchte, dass Sachen besser werden. Mehr als mithelfen kann ich ja nicht, weil ich Dinge ja auch nicht alleine entscheide, sondern das ist ja immer ein Prozess aus Politik und Verwaltung und Bürgerschaft. Das treibt mich an, Dinge besser zu machen. Mein privates Umfeld treibt mich an. Ich habe 4 Kinder, bin verheiratet und meine Familie treibt mich an, weil meine Kinder direkt die Auswirkungen spüren, wenn hier was nicht funktioniert, sei es in Kita oder Schule. Mhm. Und ich möchte einfach diesem Ort helfen, dass es eine gute Entwicklung gibt und wir auch weiterhin hier eine schöne, lebenswerte Gegend haben können.
Sind Ihre Kinder schon mal auf Sie zugekommen und haben gesagt, Papa, da gibt's ein Problem, da muss der Bürgermeister mal ran?
Tatsächlich nur bedingt. Was ab und zu mal kommt, sag mal, Papa, können wir nicht morgen mal schulfrei haben? Das, sage ich immer, ist nicht meine Zuständigkeit. Ja. Ja, da bin ich dann raus. Ansonsten, wenn wir zum Beispiel über unser Freibad sprechen, dann kommen meine Kinder schon mal und sagen, Mensch, Papa, da und da funktioniert was nicht oder das ist da nicht so schön. Ja. Das weiß ich meistens aber schon vorher, weil wir als Familie eben Freibadgänger sind und das natürlich auch dann andere Leute an mich herantragen. Also das ist so in der Form noch nicht vorgekommen.
Was ärgert Sie schneller, als Ihnen lieb ist? Wo geht Ihnen der Hut hoch?
Ungerechte Behandlung, das ist so ein Stichwort. Also wenn ich sehe, dass andere Menschen nicht gerecht behandelt werden, da verliere ich manchmal schon die Geduld. Oder auch, wenn Sachen zu langsam gehen. Ich bin aus meinem vorherigen Berufsleben schon gewohnt, dass Sachen zügig zum Ergebnis gebracht werden. Das ist in verwaltungstechnischen Abläufen manchmal schwierig, weil es leider in der Natur der Sache liegt. Sie müssen bestimmte Prozesse einhalten, Prozessabschnitte einhalten. Und das führt manchmal dazu, dass Sachen wirklich sehr, sehr lange dauern. Und da verliere ich manchmal die Geduld.
Und was gibt Ihnen Energie? Was pusht Sie?
Wenn ich die Ergebnisse sehe, das gibt mir Power, also arbeitsseitig, wenn ich sehe, dass dann eine Kita fertig gebaut ist oder ein bestimmtes Projekt abgeschlossen ist und ich sehe, dass es gut geworden ist, das gibt mir Energie und natürlich mein privates Umfeld. Ich sehe ja heute zum Glück meine Kinder jeden Tag, das war früher nicht so. Und wenn ich die sehe, denke ich, dafür lohnt sich wirklich alles in meinen Job zu geben und das gibt mir Motivation.
Wir haben an der Stelle eines gemeinsam. Wir sind beide Väter von 4 Kindern in Kita und Schule. Wie organisieren Sie denn Familie und Bürgermeisteramt? Bürgermeister ist man jetzt nicht nur von 9 bis um 5, ne? Also das ist ja wirklich ein 24-Stunden-Job eigentlich. Wie machen Sie das?
Das ist der Job auch uneigentlich. Also die 24 Stunden, das ist so, weil zwischendurch immer irgendwas passieren kann. Also dieses Familienleben, da sind sich meine Frau und ich auch einig, ist eine gemeinschaftliche Unternehmung. Und wenn ein Mensch aus der Familie, in dem Fall ich, so einen exponierten Job hat, dann müssen da alle irgendwie mithelfen. So und so ist das auch zu Hause organisiert. Also ich habe hier zu Hause meine Aufgaben. Ich bin hier der Zuständige für die Wäsche zum Beispiel.
Ja, hier auch.
Und der zuständige Kuchenbäcker.
Ja.
Und es ist so, meine Frau arbeitet nicht Vollzeit. Sie arbeitet 25%. Ist dann also mehr zu Hause und ich versuche mich wirklich in alles einzubringen, was auch mit den Kindern zu tun hat, sei es Elternabende, wenn es passt, den Kleinen mal zur Kita bringen und so weiter und so fort. Also wir haben das hier, glaube ich, ganz gut organisiert, sodass es für alle vernünftig klappt. Fakt ist, ich bin abends relativ häufig weg, weil dann eben die Veranstaltungen stattfinden. Aber das funktioniert ja eigentlich ganz gut.
Wo gehen Sie denn hin, wenn Sie mal Kraft tanken wollen, Ruhe suchen?
Ich mache Sport. Ich habe hier zu Hause hier so eine kleine Sportecke und versuche mich da fit zu halten, weil ich in den letzten 10, 15 Jahren gemerkt habe, ohne Sport funktioniere ich nicht. Wenn ich da nicht eine Möglichkeit habe, abzuschalten und auch Kraft zu tanken, dann wird das nichts. Und deshalb versuche ich wirklich viel und regelmäßig Sport zu treiben.
Das heißt, Gewichte drücken oder was machen Sie?
Ja, schlaue Leute sagen ja, Krafttraining ist wichtig. Gewichte drücken, das mache ich vielleicht 1-2 Mal die Woche, auch zu Hause. Und meistens ist es aber Fahrradfahren, sei es nun tatsächlich auf dem Hometrainer oder auf meinem Rennrad, dann, wenn das Wetter schöner ist, in der freien Natur.
Und gibt es feste Zeiten, die nur der Familie gehören?
Ich versuche schon, am Wochenende möglichst wenig Termine zu haben, also zumindest tagsüber, sodass ich dann wenigstens Samstag, Sonntag für die Kinder da bin. Und mein Job ist natürlich ein bisschen flexibler. Ich kann natürlich auch mal zwischendurch. Also was anders ist als früher, ist, dass ich mittags zu 90% zu Hause bin und wir gemeinsam Mittag essen.
Ja, schön.
Also das gibt schon so ein paar feste Zeiten. Und ganz wichtig ist uns unser Sommerurlaub.
Wo geht's dann hin?
Dann geht's nach Dänemark. Mit so vielen Kindern fahren Sie besser nach Dänemark.
Okay.
Also irgendwelche Flugreisen und so weiter, das ist finanziell schwierig darstellbar. Und deshalb, wir fahren gerne nach Dänemark, also jedes Jahr. Und im Sommer haben wir uns jetzt entschieden, dort immer 2 Wochen zu sein, in einem gemieteten Ferienhaus. Aha. Und das ist für uns alle einfach total herrlich.
Was sagen denn Ihre Kinder dazu, dass der Papa Bürgermeister ist?
Das ist eine ziemlich gute Frage und ich überlege jetzt gerade, die nehmen das einfach so hin, als sei das normal.
Ja.
Das ist nichts Besonderes. Sie könnten auch die Kinder, ich könnte auch Baggerfahrer sein, dann wäre das für die Kinder genauso normal. Ich will es mal so formulieren, sie finden es zumindest nicht schlimm.
Ja. Hat sich denn Ihr Blick auf Sittensen durch Ihre Kinder verändert?
Ja, absolut. Ohne Kinder hätte ich zum Beispiel diesen Einblick in die Kindertagesstätten überhaupt nicht. Oder auch in die Schulen. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Und man guckt natürlich auch vielleicht mal ein bisschen mehr. Mensch, ist das im Freibad alles noch so kindgerecht oder müsste man da auch noch mal ein bisschen was anderes machen? Es ist schon so, wenn Sie Kinder haben, haben Sie einen anderen Blick. Und diese drei Beispiele, ja, verdeutlichen das so ein bisschen.
Fragen Sie Ihre Kinder dann auch mal nach ihrer Meinung?
Ja, wir haben jetzt noch den Kleinsten in der Kita. Also ich frage schon mal, Mensch, wie ist denn das da so? Und wie sind die Räume so und so weiter und so fort? Und in den Schulen das Gleiche. Mhm. Bei den drei anderen, die geben mir schon manchmal ein Feedback, ob da irgendwas kaputt ist oder nicht. Also ich frage die schon.
Sie sagen, Kommunalpolitik interessiert viele erst, wenn sie sie direkt betrifft. Woran merken Sie das im Alltag?
Das merke ich daran, dass wir beispielsweise bei unseren Ratssitzungen und Ausschusssitzungen, die ja öffentlich sind, also die Menschen, die dort kommen, die Anzahl, die ist in der Regel sehr überschaubar. Ja. Also wenn da vielleicht eine Handvoll Menschen ist, dann ist das schon gut. Wenn ich allerdings ein Thema auf der Tagesordnung habe, das ich in einer Straße XY Verkehrsberuhigung machen möchte oder irgendwas geändert werden soll, dann ist die Bude voll. Das ist auch gut. Also ich finde es ja gut, wenn die Leute kommen, aber das ist genau der Punkt. Also in dem Moment, wo es mich betrifft, weil vielleicht meine Gegend, meine Straße oder meine Kinder betroffen sind, dann sind die Leute da. Aber wenn es um das Allgemeine geht, dann ist das Interesse eher gering.
Und da wünschen Sie sich mehr?
Ah, total. Denn wir entscheiden ja schon wichtige Sachen. Ja. Also wenn wir beispielsweise über unseren Haushalt beraten, dann legen wir fest, wofür wird das Geld ausgegeben. Mhm. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das möglichst viele Menschen interessiert, wo das Geld hingeht in unserer Samtgemeinde, wo wir die Schwerpunkte setzen. Es findet danach natürlich auch mal ein Bericht in der Zeitung statt. Also ich glaube schon, dass die Menschen sich informieren. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen unbequemer, dann auch physisch bei einer Sitzung sein zu müssen, wenn ich es live und in Farbe mitbekommen möchte. Also verstehen tue ich das schon. Deshalb wird es, ich hoffe, in 2, 2,5 Jahren so sein, wenn wir mit unserem Verwaltungssitz umgezogen sind, dass wir unsere Sitzung dann auch streamen können. Sodass Menschen von zu Hause im Internet gucken können, Mensch, was beraten die denn da gerade so?
Woran liegt es, dass so viele Menschen das Kommunale gar nicht so im Blick haben, obwohl sich jede Entscheidung bei ihnen vor Ort auswirkt?
Ich vermute, das liegt daran, dass das normale Leben, so wie es jeder von uns in seinem Zuhause und drumherum führt, einfach einigermaßen läuft. Das ist ja alles eingetaktet. Arbeit, Schule, Kita, ja. Freizeit. Und solange es da keine großen Hindernisse gibt, denkt man, ja, ist ja alles super, das läuft ja hier. Mhm. Und deswegen ist meine Theorie, ist das Interesse ein bisschen geringer. Es sind natürlich auch keine großen Themen. Es geht nicht darum, wie ich außenpolitisch agiere und was man da alles bedenken muss, sondern hier geht es um das wirkliche Leben. Hier geht es um die Frage, kann ich das Freibad sanieren? Ja oder nein? Muss ich es zumachen? Ja oder nein? Hm. So, und in dem Moment, wo ich eine positive Antwort gebe, ja, ich kann das sanieren, ist ja alles super. In dem Moment, wo ich sage, ich muss es schließen, weil ich kein Geld habe, dann habe ich die Leute natürlich interessiert und dann gibt es auch möglicherweise eine Aktion und ein bisschen mehr Resonanz. Ja. Also solange die negativen Aspekte nicht überwiegen, glaube ich, ist das Interesse einfach auch nicht so groß.
Wenn die negativen Aspekte überwiegen, dann ja, knallt es ja auch mal in den sozialen Netzwerken. Fast jeder Bürgermeister ist in den sozialen Netzwerken unterwegs. Sie auch, habe ich gesehen. Im Vorgespräch haben Sie uns aber erzählt, Kommentare lesen Sie dort in der Regel nicht mehr. Ist es so heftig oder warum ist es so?
Ja, es hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dass Sie in den sozialen Medien keine vernünftige Diskussion führen können. Also wenn dort jemand was vorbringt und sagt, das sehe ich aber anders, Bürgermeister, dann dieses Ping-Pong zu spielen, das bringt in der Regel niemanden nach vorne. Ja. Dafür biete ich dann auch immer an, mich direkt zu kontaktieren, per E-Mail, per Telefon oder auch in meine Sprechstunden zu kommen, wenn man mit mir was diskutieren möchte. Also das ist das eine. Diskutieren lässt es sich besser dann auch persönlich. Mhm. Mindestens aber per E-Mail und nicht Ping-Pong in den sozialen Medien. Das zweite ist, dass es schon auch mal zu Grenzüberschreitungen kommt. Also da werden sie zum Teil übelst beschimpft. Mhm. ich will da gar nicht drüber jammern, aber ich finde es halt wirklich unangemessen. Und insofern lese ich mir diese Pöbelkommentare tatsächlich auch nicht mehr durch.
Was machen die denn mit Ihnen persönlich und vielleicht auch mit Menschen, die sich engagieren wollen?
Naja, wenn Sie sich diese Pöbelkommentare tatsächlich in Dauerschleife durchlesen, natürlich macht das was mit Ihnen, das zieht Sie runter. Mhm. Und das wird auch anderen Menschen so gehen. Und das führt natürlich dazu, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Mindestens mal im politischen Bereich. Ich höre es häufiger von Bürgerinnen und Bürgern hier aus meiner Kommune, die sagen, nee, also den Job möchte ich nicht machen. Nee, und im Rat mich zu engagieren, da werde ich ja bei der nächsten Feier dann auch beschimpft. Das möchte ich nicht.
Das glaube ich, das sorgt für Frust. Für Frust sorgt auch, oder anders, Sie sagen, wir sind hier das Ende der politischen Nahrungskette. Was meinen Sie damit?
Ja, also davon bin ich fest überzeugt, dass das leider der Zustand ist. Ganz häufig gibt es Beschlüsse, die auf Bundes- oder Landesebene getroffen werden und wir baden das hier aus. Wir müssen es dann umsetzen. Und im schlimmsten Fall bleiben wir auch mindestens zu einem Teil auch auf den Kosten dafür sitzen. Beispiel dafür ist Beitragsfreiheit im Kita-Bereich für Kinder ab 3. Die gibt es in Niedersachsen schon seit einigen Jahren. Das ist auch wunderbar. Denn das ermöglicht ja bessere Jobmöglichkeiten für die Eltern, bessere Arbeitszeiten für die Eltern. Ja. Der Negativpunkt ist allerdings, dass das Land Niedersachsen nicht in der Lage gewesen ist, die Kosten dafür voll zu erstatten. Und die sind bis heute nicht in der Lage, das zu tun. Das heißt, wir bleiben auf einem Teil der Personalkosten sitzen. Und das zerlegt mir meinen Haushalt komplett.
Okay.
Wenn das Land Niedersachsen für die gesamten Kosten aufkommen würde, dann würde mein Haushalt mal mindestens um 2 Millionen Euro besser aussehen. Das ist ein Punkt. Also ich muss das ausbaden, was andere entscheiden. Der andere Punkt ist, der Anteil aus den Steuereinnahmen ist einfach zu gering für die Kommunen. Und das bedeutet, dass wir ständig Bittsteller sind. Wenn wir beispielsweise ein größeres Projekt haben, muss ich erstmal schauen, wo gibt es denn Förderprogramme? Wer gibt mir Geld, damit ich beispielsweise mein Freibad sanieren kann? Davor stehen wir tatsächlich. 6,5 Millionen Gesamtkosten. Fördermittel haben wir jetzt aber zusammen.
Okay.
Aber das ist ein irrer Aufwand. Und viel schöner und besser und sinnvoller wäre es, den Kommunen gleich mehr Geld zu geben. Stattdessen muss ich diese Förderprogramme durchlaufen, ewig lange Anträge ausfüllen, ob es beim Land Niedersachsen ist, beim Bund oder bei der EU, manchmal auch alle drei gleichzeitig. Und das ist schon manchmal ziemlich irre. Und das meine ich damit, dass wir am Ende der Nahrungskette sind als Kommune.
Das glaube ich. Herr Keller, jetzt haben wir viel auch über die Schwierigkeiten und die Hürden und vielleicht auch mal über frustrierende Momente gesprochen. Jetzt hellen wir die Stimmung aber nochmal ein bisschen auf. Wann sagen Sie am Ende eines Tages, heute hat sich mein Job als Bürgermeister gelohnt?
Insbesondere ist das dann so, wenn ich im Laufe des Tages ein gutes Gespräch gehabt habe. Mit wem auch immer. Das kann mit einer Kollegin, einem Kollegen gewesen sein. Die Samtgemeinde hat ja über 280 Angestellte, da führt man häufiger Personalgespräche. Also wenn da eins richtig gut gelaufen ist, dann denke ich, so, dafür hat es sich heute schon gelohnt, aufzustehen. Oder wenn ich einfach mit einem Bürger, einer Bürgerin ein Gespräch hatte, und zwar in der Eskalationsleiter nach unten. Also sie haben einen sehr aufgeregten Bürger und dann bekomme ich es hin, dass wir am Ende des Gesprächs sagen, so machen wir das.
Ja.
Das sind so die sehr lohnenswerten Momente. Und was besonders schön ist, es gibt ja viele schöne Sachen in meinem Beruf, aber besonders schön ist, ich darf ja Leute miteinander verheiraten. Mhm. Also ich bin bestellter Standesbeamter.
Okay.
Und das mache ich total gerne. Das ist so schön, wenn Sie dort dann auch bei der Eheschließung eine kurze Ansprache halten und dann in diese glücklichen Gesichter gucken. Das ist nochmal so das Sahnehäubchen auf dem, was ich so jeden Tag tue.
Ja.
Also ich mache jetzt nicht viele Trauungen im Jahr. Das mache ich auch wirklich nur auf Anfrage und ich mache da auch keine große Werbung mit. Aber wenn mich Menschen fragen, Mensch Jörn, kannst du uns miteinander verheiraten? Dann mache ich das sehr gerne.
Die Zahl wird jetzt steigen. Wissen Sie dann, wie viele Ehepaare Sie zusammengebracht haben?
Also das sind noch nicht so viele. Ich würde sagen 6.
Sind die noch alle zusammen?
Nach meiner Kenntnis ja.
Puh, das war eine riskante Frage.
Aber dafür habe ich allein jetzt in 2026 auch schon 6 Trauungen. Also ich werde das jetzt in diesem Jahr verdoppeln, diese
Sehr
Zahl.
Gut. Was wünschen Sie sich denn von den Menschen in Sittensen?
Also ich wünsche mir zum einen, dass die innere Einstellung, die hier über so viele Jahrzehnte vorgeherrscht hat, so bleibt. Nämlich, dass es total wichtig ist, dass sich Menschen gegenseitig helfen. Ich hatte das eingangs ja erklärt mit diesem unglaublich großen ehrenamtlichen Engagement. Also wenn wir den Level halten, das wäre total toll. Mhm. Zum Zweiten wünsche ich mir, dass es mehr Interesse an dem gibt, was die Politik hier vor Ort macht und auch leistet. Dass sich mehr Menschen einbringen, auch in diese politische Willensbildung. Also es liegt ein Thema auf dem Tisch und dann würde ich mir total wünschen, dass Leute zu Ratssitzungen kommen und auch vorher schon mit Ratsmitgliedern sprechen oder auch mich ansprechen und sagen, Mensch, das sehe ich aber ganz anders und können wir nicht dies und das versuchen? Das ist mir im Prinzip noch nicht genug. Und zum anderen, und das als dritter Wunsch sozusagen, würde ich mir wünschen, dass wir diese Wirtschaftskraft, die wir hier vor Ort haben, dass wir das auch erhalten und wenn es gut läuft, auch noch ausbauen können, dass wir Unternehmen hier halt immer wieder deutlich machen, wir sind hier flexibel und wir versuchen euch das Leben hier vor Ort im Sinne der Arbeitsplätze, die ihr schafft und der Gewerbesteuer, die ihr zahlt, so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. Vielleicht kann ich noch anfügen, der Zusammenhalt. Also wir haben ja ganz viele Institutionen auch, wo Zusammenhalt eine total große Rolle spielt. Und da ist ein Beispiel unsere Feuerwehren. Wir haben ja tatsächlich 11 Ortswehren hier. Es sind nur 9 Mitgliedsgemeinden, aber wir haben 11 Ortswehren. Mhm. Und wenn ich bei der Feuerwehr bin, dann merke ich immer, da ist ein ganz großer Zusammenhalt, sowohl bei den Übungen als auch im Einsatz, weil die sich aufeinander verlassen müssen, weil es sonst nicht funktioniert. Und wenn wir das in dem Bereich beibehalten und das auch ausstrahlt, weiter auf die anderen Bereiche des Lebens, dass wir zusammenhalten müssen. Ich befürchte, das wird uns in den nächsten Jahren hier noch insgesamt in Deutschland sehr begleiten, dass ein Zusammenhalt da sein muss, weil sonst eben gar nichts mehr funktioniert.
Hm. Herr Keller, Sie haben vorhin auf meine Frage, wann, sagen Sie, hat sich der Job gelohnt, gesagt nach einem tollen Gespräch. Ich hoffe, dieses Gespräch war für Sie toll. Wir sind am Ende des Podcasts. Ganz, ganz lieben Dank für das offene, persönliche und spannende Gespräch. Herr Keller, Dankeschön.
Sehr gerne, Herr Brinkmann. Dankeschön.
Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.